Manchmal scheinen bestimmte Begebenheiten in der Bibel wie ein Einschub, der den roten Faden der Geschichte unterbricht. So wirkt auch Apostelgeschichte 12, wo die scheinbar abklingende Tätigkeit von Petrus plötzlich noch einmal im Mittelpunkt steht. Gerade diese Episode öffnet jedoch den Blick dafür, wie Gott im Hintergrund handelt, wie geistliche Kämpfe geführt werden und wie seine souveräne Führung die Ausbreitung des Evangeliums in eine neue Phase führt. Gottes souveräne Führung mitten im Wechsel der Diener. Die Kapitelfolge Apostelgeschichte 11 bis 13 wirkt auf den ersten Blick wie ein Bruch in der Erzählung, eben noch steht Petrus im Zentrum, kurz darauf prägt Paulus das Bild der weiteren Geschichte. Dazwischen steht die dramatische Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis, eingerahmt von Verfolgung und der plötzlichen Wende im Schicksal des Herodes. Gerade dieser scheinbare Einschub macht sichtbar, wie behutsam und zugleich souverän der Herr seine Werkzeuge führt. So wurde nun Petrus im Gefängnis verwahrt, doch von der Gemeinde wurde inbrünstig für ihn zu Gott gebetet. Der Herr greift nicht nur ein, um einen Apostel zu retten, sondern um inmitten eines anstehenden Wechsels der Diener deutlich zu machen, die Geschichte gehört ihm, nicht den Menschen, durch die er wirkt. Im Gegenteil, unser Eindruck von ihm sollte sehr positiv sein, denn der Bericht über ihn und seinen Dienst endet mit einem solchen Wunder. Das bestätigt, dass der Herr trotz des Nachlassens im Dienst des Petrus immer noch mit ihm und für ihn war. Wenn Petrus in jener Nacht zwischen Soldaten schläft, gebunden mit zwei Ketten, scheint sein Dienst an ein Ende gekommen zu sein. Doch gerade da öffnet Gott, unsichtbar vorbereitet, den nächsten Abschnitt seiner Geschichte. Ein Engel weckt Petrus, führt ihn an den Wachen vorbei, durch das eiserne Tor, das sich von selbst öffnet, und bestätigt damit noch einmal öffentlich den Weg dieses Apostels. Das ist keine sentimentale Abschiedsszene, sondern ein deutliches Siegel, der Herr steht zu diesem Diener, auch wenn dessen sichtbarer Einfluss abnimmt. Gleichzeitig bereitet Gott in Antiochia einen anderen Weg, in dem Barnabas und später Paulus in den vorangehenden und folgenden Versen in einen breiteren Dienst gerufen werden. In der Geschichte Gottes ist das Ab- und Zunehmen einzelner Diener nie das Zentrum. Schon in 1. Mose wird das sichtbar, Josef trägt entscheidend zur Bewahrung des Volkes in der Hungersnot bei, doch das Buch endet nicht mit ihm, sondern mit dem Ausblick auf den Auszug, dann ruft Gott einen anderen, Mose, um diesen nächsten Schritt zu gehen. Der rote Faden ist nicht der Glanz des jeweiligen Werkzeugs, sondern die Treue des Herrn zu seinem Bund. So tröstet die Geschichte von Apostelgeschichte 12 gerade dort, wo man meint, ein vertrauter Dienst nähere sich dem Ende, der Herr verwirft nicht leichtfertig, und er ersetzt nicht aus Laune, sondern führt weiter, was er begonnen hat. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes. Die souveräne Führung Gottes korrigiert zugleich unseren Blick auf geistliche Arbeit. Wo Menschen stark in den Vordergrund treten, ist die Gefahr groß, sie zu überhöhen oder im umgekehrten Fall vorschnell abzuschreiben. Apostelgeschichte 12 lehrt leise, aber eindringlich, der Herr bleibt derselbe, auch wenn seine Diener kommen und gehen. Er kann einen Dienst durch ein letztes, klares Zeichen bestätigen, ohne damit alle folgenden Wege an diesen einen Menschen zu binden. Und er kann einen neuen Diener erheben, ohne den vorhergehenden gering zu schätzen. Wer das erkennt, findet Ruhe inmitten von Veränderungen, der die Geschichte der ersten Apostel in seiner Hand hielt, trägt auch die Bewegungen und Übergänge im heutigen Gemeindeleben. In dieser Gewissheit verliert der Wechsel seine bedrohliche Schärfe und wird zum Raum, in dem der Herr sich neu als der wahre Herr der Geschichte erweist. So wurde nun Petrus im Gefängnis verwahrt, doch von der Gemeinde wurde inbrünstig für ihn zu Gott gebetet. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Die Erzählung von Petrus, Befreiung lädt dazu ein, geistliche Veränderungen nicht zuerst durch die Brille menschlicher Wichtigkeit zu deuten, sondern im Licht der Treue Gottes zu sehen. Wenn vertraute Dienste leiser werden und neue Gesichter Verantwortung tragen, bedeutet das nicht, dass Gott die Vergangenheit verworfen hätte oder die Zukunft unsicher wäre. Er bleibt der Handelnde, der bestätigt, was von ihm ist und zugleich weiterführt, was er begonnen hat. Wer sich daran erinnert, kann Übergänge mit einem dankbaren Herzen durchleben, ohne an Menschen zu hängen oder sie herabzusetzen und sich neu dem Herrn anvertrauen, der seine Gemeinde durch alle Generationen hindurchführt. Verfolgung als geistlicher Kampf, Gebet als Waffe. Die Verfolgung, von der Apostelgeschichte 12 berichtet, hat eine politische und eine religiöse Oberfläche. Herodes legt Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln, tötet Jakobus und lässt Petrus festnehmen, als er sah, dass es den Juden gefiel. Was nach taktischem Kalkül eines Herrschers aussieht, ist zugleich Ausdruck eines tieferen Geschehens. Hinter der Allianz aus religiöser Zustimmung und staatlicher Gewalt steht der Widersacher des Evangeliums. Doch während die Machtmittel der Welt ganz real sind, Ketten, Schwerter, Gefängnismauern, öffnet sich an anderer Stelle ein Raum, in dem ein anderer Kampf ausgetragen wird, von der Gemeinde wurde inbrünstig für ihn zu Gott gebetet. Zunächst einmal wurde, als Petrus im Gefängnis war, von der Gemeinde ernstlich zu Gott für ihn gebetet. Das zeigt, dass sich im Hintergrund ein Kampf zwischen geistlichen Mächten abspielte, ein Kampf zwischen Gott und seinem Feind, Satan. Äußerlich gesehen war der Konflikt zwischen Herodes und Petrus, in Wirklichkeit aber war er zwischen Gott und seinem Feind. Zweifellos wurde Herodes von Satan angestachelt. Satan stand hinter ihm und war sogar in ihm. Daher kämpfte die Gemeinde gemeinsam mit Gott den Kampf gegen Satan, den Bösen. Dieser Kampf wurde nicht im Fleisch, sondern durch Gebet geführt. Die Szene im Haus der Maria, wo eine beträchtliche Anzahl versammelt war und betete, gehört untrennbar zur Befreiung des Petrus. Der Engel, der im Kerker erscheint, ist nicht das Produkt eines besonders frommen Moments, sondern Ausdruck der Herrschaft Christi, der auf die verborgene Fürbitte seiner Gemeinde antwortet. An die Stelle von Gegengewalt tritt das ernstliche Rufen zu Gott, anstelle politischer Kampagnen steht das stille Zusammenstehen vor dem Herrn. So wird sichtbar, dass der eigentliche Kampf nicht im Fleisch, sondern zwischen geistlichen Mächten geführt wird. Die Gemeinde steht auf der Seite dessen, der als der Auferstandene über allen Fürstentümern und Gewalten erhoben ist, und ihr Gebet ist die Weise, wie sie Anteil an seinem Sieg nimmt. Der Gegensatz zwischen Herodes und dem betenden Hausgottesdienst wird am Ende des Kapitels scharf gezeichnet. Herodes erscheint im Glanz seiner Macht, hatte königliche Kleider angelegt und sich auf den Thron gesetzt, und die Menge ruft, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Im selben Moment, in dem der Herrscher sich die Ehre Gottes aneignet, zeigt sich, wie zerbrechlich diese Macht ist, sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab und von Würmern zerfressen, verschied er. Der Petrus im Kerker nicht schützen konnte, kann sich selbst nicht einmal vor dem Gericht Gottes bewahren. In diesem Licht erhält die betende Gemeinde ein erstaunliches Gewicht. Äußerlich unbewaffnet, ohne Einfluss auf die politischen Entscheidungen, ist sie im Verborgenen mit dem Herrn des Himmels verbunden. Wo sie in Einmütigkeit seinen Namen anruft, nimmt sie Anteil an einem Sieg, der weit über die momentane Bedrohung hinausreicht. Diese Erzählung macht Mut, die unsichtbare Seite der Geschichte nicht aus dem Blick zu verlieren. In Zeiten, in denen Glauben bedrängt und Zeugen Christi unter Druck gesetzt werden, ist das ernstliche Gebet kein letztes Mittel der Ohnmacht, sondern die Weise, wie die Gemeinde vor Gott steht und sich unter seine Herrschaft stellt. So wird ihr Rufen zu einem leisen, aber wirkungsvollen Widerspruch gegen jede Macht, die sich absolut setzt, und zugleich zu einem Bekenntnis, der Herr Jesus ist der wahre König, und seine Gemeinde gehört ihm. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Die Verknüpfung von Kerker und Gebetsversammlung zeigt, dass der entscheidende Kampf um das Evangelium nicht an den Orten sichtbarer Entscheidung fällt, sondern im Verborgenen stehen vor Gott. Wenn Widerstand gegenüber dem Glauben wächst oder Christen sich unter Druck erleben, ist es keine geringe Sache, wenn eine Gemeinde, eine Familie oder ein kleiner Kreis beharrlich vor dem Herrn bleibt. In diesem unscheinbaren Raum wirkt der auferstandene Christus, sprengt Fesseln, begrenzt die Macht der Verfolger und stärkt die Seinen. Wer das erkennt, darf die eigene Schwachheit ernst nehmen, ohne sich von ihr bestimmen zu lassen, und entdeckt gerade im schlichten, gemeinsamen Gebet eine konkrete Teilnahme an dem Sieg dessen, der über allen Mächten herrscht. Der Sieg des Wortes Gottes über Religion und Politik. Am Ende der eindrücklichen Erzählung von Kerker, Engel und königlichem Gericht steht ein kurzer Satz, der das Ganze deutet, das Wort Gottes jedoch wuchs und mehrte sich. Der Kontrast ist scharf gezeichnet. Herodes, eben noch im Prunk seiner königlichen Kleider, ist tot, die religiösen Gegner haben einen Apostel verloren und einen anderen verpasst. Dagegen steht das Wort Gottes, unscheinbar, verkündigt durch gefährdete Zeugen, getragen von verfolgten Gemeinden, und es wächst. Weder die Zustimmung der Masse noch die Macht des Herrschers konnten verhindern, dass die Botschaft von Jesus Christus sich weiter ausbreitet. Im Licht dieses Satzes wird klar, wer der eigentliche Gewinner der Geschichte ist. Schließlich heißt es in 12 Stunden und 24 Minuten, das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Der vorhergehende Vers berichtet, dass Herodes von Würmern gefressen wurde und starb. Dann beginnt dieser Vers mit aber. Herodes starb, aber das Wort Gottes wuchs. Das Wort Gottes ist in Wirklichkeit der Herr selbst, denn das Wort ist das Gefäß des Herrn. Daher bedeutet es in Wirklichkeit, dass der Herr wuchs, wenn das Wort Gottes wuchs. Das Wort Gottes ist hier mehr als ein Satzgefüge oder eine Lehre. Es ist die lebendige Rede des Gottes, der in seinem Sohn Mensch wurde, starb und auferstand. Jesus selbst sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wo dieses Wort angenommen wird, nimmt der auferstandene Christus selbst Raum im Herzen von Menschen. Wenn der Text sagt, das Wort sei gewachsen, bedeutet das, dass der Herr selbst in seinem Einfluss, in seiner Anerkennung, in seiner wirksamen Gegenwart unter den Menschen zunimmt. Die Apostelgeschichte zeichnet diese Bewegung vom ersten Zeugnis in Jerusalem bis in die Zentren der damaligen Welt nach. Gerade in Apostelgeschichte 12 ist bemerkenswert, wie unauffällig dieses Wachstum beschrieben wird. Es wird nicht berichtet, wie viele sich bekehren oder welche neuen Gemeinden entstehen. Ein einziger Satz genügt, um zu sagen, trotz Verfolgung, trotz Verlusten, trotz des scheinbar triumphierenden Herodes geht die Bewegung des Wortes weiter. Das stellt die gängigen Maßstäbe auf den Kopf. Entscheidend ist nicht, wer äußerlich die Oberhand behält oder welche Strukturen sich durchsetzen, sondern ob das Wort Gottes Raum gewinnt, Herzen erreicht, Glauben weckt und die Gemeinde innerlich stärkt und formt. Wo das geschieht, dort ist Wachstum, auch wenn die äußere Lage fragil bleibt. Dieser Blick nimmt der Angst vor politischen oder religiösen Gegenkräften die letzte Autorität. Widerstand ist real, Verluste sind schmerzhaft und das Neue Testament verschweigt weder Tränen noch Blut. Aber über allem steht der leise, beharrliche Satz, das Wort wuchs. Wer ihn ernst nimmt, lernt, Erfolg im Dienst nicht an sichtbaren Erfolgszahlen oder eindrucksvollen Persönlichkeiten zu messen, sondern daran, ob Christus durch sein Wort mehr Gestalt in seinem Volk gewinnt. Daraus wächst eine stille Zuversicht, kein Herodes, keine Struktur, keine Phase der Schwäche vermag auf Dauer zu verhindern, dass der Herr mit seinem Wort das erreicht, was er sich vorgenommen hat. In dieser Gewissheit wird die Gemeinde frei, treu und nüchtern zu dienen, im Vertrauen darauf, dass der, der sein Wort ausgesandt hat, es auch zu seinem Ziel bringen wird. Das Wort Gottes jedoch wuchs und mehrte sich. Doch ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Der nüchterne Schluss von Apostelgeschichte 12 ermutigt, die eigene Sicht auf Erfolg im Werk Gottes zu überprüfen. Maßgeblich ist nicht, wie stark die Gemeinde nach außen erscheint oder wie stabil ihre Stellung in der Gesellschaft ist, sondern ob das Wort des Herrn gehört, geglaubt und geliebt wird. Wo es Menschen innerlich ergreift, tröstet, zurechtbringt, Hoffnung weckt und zur Nachfolge befähigt, wächst der Einfluss Christi, auch wenn die äußeren Umstände unscheinbar oder schwierig bleiben. Wer seinen Platz in dieser Bewegung des Wortes sieht, findet eine stille Freude, der Herr selbst ist es, der in der Kraft seines Wortes wirkt, und nichts, was Menschen gegen ihn aufbieten, kann ihn aufhalten. Herr Jesus Christus, du Herr der Geschichte, wir danken dir, dass dein Werk nicht an der Stärke von Menschen hängt, sondern an der Kraft deines Wortes und an deiner treuen Führung. Inmitten aller sichtbaren Mächte, Widerstände und Veränderungen vertrauen wir darauf, dass du deine Gemeinde bewahrst und deinen Plan vollendest. Stärke unseren Glauben, wenn wir Bedrängnis erleben, und lehre uns, im Gebet festzuhalten, wie die ersten Christen für Petrus eintraten. Lass dein Wort in uns Wurzel schlagen, in unseren Gemeinden wachsen und sich durch uns in unserer Umgebung vermehren. Erfülle uns mit neuer Zuversicht, dass keine religiöse Enge und keine politische Macht dich hindern kann, sondern dass du auch heute souverän wirkst. So bitten wir dich, dass dein Name verherrlicht, dein Wort geehrt und dein Sieg über allen Mächten sichtbar wird. Amen.